Herzlich willkommen allen Hörern von Radio Horeb und Radio Maria an diesem Freitagnachmittag in der heutigen Sendung Höre Israel, die Vorbereitung auf den kommenden fünften Sonntag im Jahreskreis. Mein Name ist Claudia Silberhorn. Wir betrachten in der kommenden Stunde die biblischen Texte, die wir am Sonntag in der Messe hören werden und tun dies gemeinsam mit unserem Referenten, den wir für Sie eingeladen haben. Ich freue mich, in dieser Sendung begrüßen zu dürfen, Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Frau Silberhorn. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Allein in den letzten Tagen hat uns Papst Franziskus immer wieder hingewiesen auf die Wichtigkeit des persönlichen Lesens des Evangeliums. Es ist ihm ein echtes Herzensanliegen, uns daran Geschmack zu geben, denn er erlebt es an sich selbst und an anderen Menschen, die verändernde Kraft des Wortes Gottes. So sagt er unter anderem, ich zitiere: Das Evangelium ist die frohe Botschaft, die uns nur dann verwandelt, wenn wir dies zulassen. Daher bitte ich euch stets darum, täglich mit dem Evangelium in Kontakt zu treten, jeden Tag einen Text oder eine Passage zu lesen, darüber nachzudenken und es auch stets bei euch zu tragen. Nährt euch jeden Tag an dieser unerschöpflichen Quelle des Heils. Vergesst es nicht. Lest jeden Tag einen Teil aus dem Evangelium. Diese Kraft verändert uns, unser Leben und unser Herz, so der Papst. Auch hat der Papst uns eine ganz konkrete Form vorgestellt, was er Gebet der Kontemplation mit dem Wort Gottes genannt hat. So sagt er: Das Evangelium nehmen, es lesen und mir die Szene vorstellen. Mir vorstellen, was geschieht, und mit Jesus sprechen, wie es mir aus dem Herzen kommt. Und damit lassen wir unsere Hoffnung wachsen, da wir den Blick fest auf Jesus gerichtet halten. Betet dieses Gebet der Kontemplation. Natürlich weiß Papst Franziskus auch um die menschlichen Ausreden, die wir finden, um irgendwie daran vorbeizukommen, um anderen Dingen in unserem Leben Priorität zu geben. Wir haben so viel zu tun, sagen wir häufig. Doch der Papst sagt, wenn du zu Hause bist, nimm das Evangelium. Für eine Viertelstunde einen kleinen Abschnitt, stell dir vor, was geschehen ist und sprich darüber mit Jesus. So wird dein Blick auf Jesus geheftet sein und nicht so sehr auf die Sendungen im Fernsehen zum Beispiel. Dein Ohr wird sich auf die Worte Jesu konzentrieren und nicht so sehr auf das Geschwätz des Nachbarn oder der Nachbarin. Lest das Evangelium, stellt es euch vor und sagt etwas zu Jesus und nichts mehr. So wird eure Kenntnis von Jesus größer werden und eure Hoffnung wird wachsen. Vergesst das nicht, mit dem Blick fest auf Jesus gerichtet, und dafür ist das Gebet der Kontemplation da. Herr Regens Hofmann, ich glaube, dass der Papst uns da eine wirklich schöne Vorlage für unsere Sendung gibt, da wir uns da einfach nur an seine Worte dranhängen können, um unsere Hörer einzuladen, genau das selbst zu erfahren, von was Papst Franziskus da redet. Und Sie, Herr Regens, werden uns mit Ihren Gedanken und Ausführungen dazu eine Hilfestellung geben. So darf ich Sie jetzt bitten, mit einem Gebet die Bibellesung einzuleiten.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich es nie mehr verliere. Amen.
Da beginnen wir jetzt mit der ersten Lesung vom kommenden Sonntag. Das ist der fünfte Sonntag im Jahreskreis B. aus dem Lesung aus dem Buch Iob. Iob ergriff das Wort und sprach: Ist nicht Kriegsdienst des Menschen Leben auf der Erde? Sind nicht seine Tage die eines Tagelöhners? Wie ein Knecht ist er, der nach Schatten lechzt, wie ein Tagelöhner, der auf den Lohn wartet. So wurden Monde voll Enttäuschung mein Erbe, und Nächte voller Mühsal teilte man mir zu. Lege ich mich nieder, sage ich, wann darf ich aufstehen? Wird es Abend, bin ich gesättigt mit Unrast, bis es dämmert. Schneller als das Weberschiffchen eilen meine Tage, der Faden geht aus, sie schwinden dahin. Denk daran, dass mein Leben nur ein Hauch ist. Nie mehr schaut mein Auge Glück. Wir hören jetzt die zweite Lesung vom kommenden Sonntag aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder, wenn ich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Wäre es mein freier Entschluss, so erhielte ich Lohn. Wenn es mir aber nicht frei steht, so ist es ein Auftrag, der mir anvertraut wurde. Was ist nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium unentgeltlich verkünde und so auf mein Recht verzichte. Da ich also von niemand abhängig war, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Schwachen wurde ich ein Schwacher, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an seiner Verheißung teilzuhaben. Wir hören jetzt den Evangeliumstext vom kommenden Sonntag, den fünften Sonntag im Jahreskreis. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über sie, und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und sie sorgte für sie. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt, und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus, und er verbot, den Dämonen zu reden, denn sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: Alle suchen dich. Er antwortete: Lasst uns anderswo hingehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus.
In aller Früh, noch in der Nacht, stand Jesus auf und ging hinaus.
Wir hören jetzt die Gedanken und Ausführungen von unserem Referenten Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln zu den biblischen Texten vom kommenden Sonntag, den fünften Sonntag im Jahreskreis.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Der Evangelist Markus schildert uns im heutigen Evangelium drei Szenen, in denen Jesus in ganz unterschiedlichen Situationen steht. Zunächst ist er sozusagen privat bei Petrus und Andreas zu Hause und heilt die Schwiegermutter des Petrus. Dann kommt ganz Kapharnaum zu ihm und er ist umdrängt von Kranken und Besessenen, von denen er viele heilt. Und in der dritten Szene sucht Jesus die Stille. Er betet in der Einsamkeit, bevor er zu weiterer Predigttätigkeit aufbricht. Wenn wir uns diese drei Abschnitte näher anschauen, dann können wir entdecken, dass sie nicht nur durch die zeitliche Klammer des Tageslaufes, sondern auch durch ein inhaltliches Band zusammengehalten werden. Gehen wir diesem Band ein wenig nach. Nachdem die Schwiegermutter des Petrus vom Fieber geheilt ist, bedient sie die Anwesenden. Wer von uns schon einmal schweres Fieber hatte, und die Schwiegermutter des Petrus hatte schweres Fieber, der weiß aus eigener Erfahrung, wie matt und schwach man sich in der ersten Zeit danach auch dann noch fühlt, wenn das Fieber schon wieder gewichen ist. Jesus schenkt dieser Frau nicht einfach die körperliche Gesundheit wieder, sondern er schenkt ihr die vollständige Gesundheit wieder, und wie zum Beweis für ihre wunderbare Heilung sorgt sie sich um den Haushalt. Sie dankt nicht nur ihrem Arzt, der sie gesund gemacht hat, sondern sie übt ihren Dienst für alle im Haus aus. Jesus befähigt diese Frau also durch die Heilung zugleich zum Dienst an ihren Mitmenschen. Jesus ermöglicht durch seine Heilkraft, dass diese Frau zu einem Du-Menschen wird. Eine Bemerkung sozusagen in Klammern möchte ich an dieser Stelle einfügen. Liebe Hörer, inwieweit das heutige Evangelium ein Hinweis darauf ist, dass Petrus verwitwet war, muss am Ende offen bleiben. Jedenfalls ist von seiner Schwiegermutter die Rede, Petrus war also verheiratet. Aber es ist ein wenig sonderbar, dass von der Ehefrau des Simon kein einziges Wort gesagt wird. Man erwartet ja eigentlich, dass sie für ihre Mutter, für ihren Mann und dessen Gäste sorgt und dass sie einer gerade genesenden Mutter zumindest zur Hand geht. Diese Stelle kann also durchaus ein Hinweis darauf sein, dass die Frau des Petrus damals, als Jesus die Schwiegermutter heilt, schon verstorben war. Zumindest war sie offenbar nicht im Haus und wird nicht erwähnt. Soweit die Klammerbemerkung. Liebe Hörer, durch die Krankheit war die Schwiegermutter des Petrus nicht mehr in der Lage gewesen, anderen zu dienen. Das Fieber hinderte sie daran. Ob sie eine sogenannte böse Schwiegermutter war, wissen wir nicht. Darüber erhalten wir keinerlei Informationen. Aber durch die Krankheit war sie jedenfalls nicht mehr in der Lage gewesen, für die anderen zu sorgen. Das Fieber hatte sie außer Gefecht gesetzt, hatte ihr die Kraft geraubt. Solche und andere Arten von Fieber können wir auch in unserem Leben spüren. Ich meine jetzt nicht nur das Fieber, das man mit dem Fieberthermometer messen kann, sondern das eigene Ich hat auch die Tendenz, unsere Kräfte, unsere Hingabefähigkeit und Bereitschaft für die anderen zu binden. Das Ich, das Ego, lähmt nicht selten unsere Bereitschaft, uns um das Wohl der anderen zu sorgen. In der Angst, selbst zu kurz zu kommen, kreisen wir dann wie in Fieberträumen, in Gedanken, Worten und im Verhalten immer wieder um das eigene Ich und kommen oft lange nicht davon los. Menschen, die sich so verhalten, das können Priester, Ordenschristen, Ehegatten, Schwiegereltern und Kinder sein, solche Ich-Menschen sind für das friedliche und frohe Zusammenleben eine schwere Belastung. Sie sind wie Fieberherde in einer Gemeinschaft. Der die Schwiegermutter des Petrus von ihrem Fieber befreit hat, Jesus Christus, er kann auch uns und die Gesellschaft vom Fieber des Ich-Menschen befreien, wenn wir ihn an uns heranlassen.
Höre Israel, die Sendung zur Vorbereitung für den kommenden Sonntag, den 5. Sonntag im Jahreskreis. Wir hören die Gedanken und Ausführungen dazu von unserem eingeladenen Referenten, Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln.
Liebe Hörer, im ersten Teil unserer Überlegungen haben wir gesehen, Jesus, der die Schwiegermutter des Simon Petrus von ihrem Fieber befreit hat, er kann auch uns vom Fieber des um sich selber Kreisens freimachen. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir Jesus an uns heranlassen. Jesus befähigt aber nicht nur andere, zu Du-Menschen zu werden und Du-Menschen zu sein, sondern er ist es vor allen anderen selbst. Das sehen wir zum Beispiel in der zweiten Szene des heutigen Evangeliums. Am Abend, als der Sabbat zu Ende ist und man nach jüdischer Sitte Kranke wieder transportieren darf, da kommt die ganze Stadt Kapharnaum zu Jesus, um seine heilende Kraft zu erfahren. Nach dem morgendlichen Sabbatgottesdienst, in dem Jesus die Predigt übernommen hatte, und zwar in einer Weise, wie wir am vergangenen Sonntag hörten, dass die Zuhörer ganz erstaunt und außer sich waren, und nach dem öffentlichen Wunder in der Synagoge, wo er einen Mann, der von einem unreinen Geist, von einem Dämon besessen war und gequält wurde, machtvoll befreit hatte, und nach der dann im privaten Raum geschenkten Heilung im Haus der Apostel, genießt Jesus nicht die wohlverdiente Ruhe, sozusagen am Nachmittag des Feiertags und am Abend, sondern er lässt sich dann vom Leid der Menschen wieder ganz und gar in Anspruch nehmen. Kranke mit allen möglichen Gebrechen darf man zu ihm bringen, man legt sie ihm zu Füßen oder vor die Tür des Hauses. Darunter fallen besonders jene auf, deren Krankheit sonst auf Unverständnis stößt, nämlich jene, die von unreinen Geistern bedrängt sind oder von Dämonen geplagt werden. Jesus zeigt sich als der Stärkere. Er heilt, befreit und erlöst. Er tut dies, wie der Evangelist Markus es an anderen Stellen überliefert, oft nicht mit einem einzigen machtvollen Wort, sondern in persönlicher Zuwendung. Jesus öffnet sich dem Menschen ganz und schenkt ihm auch das ganze Heil. Deshalb genügt es ihm auch nicht, nur die körperliche Gesundheit kranker Menschen wiederherzustellen. Es bedarf auch des Wortes der Predigt. Die Heilung der Kranken ist das Signal, dass in Jesus das von den Propheten angekündigte Heil, dass der Messias gekommen ist. Und die Menschen spüren, dass Jesus, der Heiland, in unmittelbarer Verbindung mit Gott steht. Seine Kraft ist göttlich. Die Überzeugung kann wachsen, dass er selbst göttlich ist, wie es der Hauptmann beim Tod Jesu dann zusammenfasst. Wieder ist es Markus, der uns dieses Wort überliefert. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Damit dieser Glaube in Freiheit wachsen kann Und damit die Vorstellung vom Messias nicht vorschnell zu oberflächlich und politisch verstanden wird, deshalb verbietet Jesus den Dämonen, die wussten, dass er der Messias war, zu reden. Er nimmt weder diese Hilfe von unten noch eine spektakuläre Hilfe von oben in Anspruch. So sagt er zum Beispiel bei seiner Verhaftung dem Petrus: Steck dein Schwert wieder ein. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Aber Jesus bittet den Vater darum nicht. Er bittet ihn, dass der Wille des Vaters geschehe. Aber er bittet nicht um eine spektakuläre Errettung. Warum? Der Messias zwingt niemanden, an ihn zu glauben. Er weiß, dass wir Menschen Zeit brauchen, um uns seiner Person schrittweise anzunähern. Jesus bedient sich seiner Macht nicht, um die Menschen in Scharen durch ein überwältigendes Schauspiel seiner Herrlichkeit auf die Knie zu zwingen. Nein, er bleibt der, der die Hand ausstreckt. Er ist in seinem irdischen Leben nie der, der mit der Faust in den Staub drückt. Er, der wahrer Gott ist, er geht nicht den Weg der Macht, den Weg des Ich-Menschen, den Weg der Gewalt, sondern den Weg des Du-Menschen, der den anderen zu einem freien Ja bewegen möchte und der ihn deshalb umwirbt, der ihm Zeit lässt und Geduld mit ihm hat. Liebe Hörer, wir haben bisher gesehen, Jesus befähigt Menschen, wie die Schwiegermutter des Petrus etwa, durch seine Zuwendung zu ihnen von Ich-Menschen, die um sich selbst kreisen, zu Du-Menschen zu werden. Zweitens, Jesus selbst handelt durch und durch als jemand, der anderen zugewandt ist, dem es nicht um seine eigene Person geht, um die sich alles drehen soll, sondern um den anderen. Und dazu gehört es auch, dem anderen mit Geduld die nötige Freiheit zu lassen, von sich aus Stellung zu Jesus zu nehmen und möglichst zum Glauben an ihn zu finden. Auch in der dritten Szene zeigt sich Jesus als Du-Mensch. Er zieht sich zurück in aller Frühe, als es noch dunkel ist, um sich ungestört mit dem Vater im Himmel zu unterhalten, um zu beten. Jesus brauchte offensichtlich das Alleinsein, die Stille und die Sammlung. Auch er muss sich für das Gebet die Zeit nehmen und hat es immer wieder getan, auch nach sehr anstrengenden Tätigkeiten. Er spricht mit dem Vater, hört aufmerksam auf ihn und antwortet. Er, das Wort, das Fleisch geworden ist, der uns in allem gleich geworden ist außer der Sünde, er nimmt in seinem Beten auch an all dem teil, was seine Brüder und Schwestern erleben und erleiden. Er fühlt mit unserer Schwäche, um uns davon zu befreien. In der Zuwendung zum Vater holt er sich die Kraft, um sich den Menschen dann wieder zuzuwenden. Und deshalb bleibt er auch nicht in Kapharnaum, als die Jünger zu ihm kommen und ihm mitteilen, dass er von allen gesucht werde. Jesus, dem Du-Menschen, kommt es nicht auf seine Ehre, seine Position und sein Ansehen um seiner selbst willen an. Er hätte sich ja jetzt feiern lassen können in Kapharnaum, nach dem, was er am Tag zuvor alles vollbracht hatte. Er versteht sich aber im Auftrag des Vaters gesandt. Er hat eine Mission zu erfüllen, die es ihm nicht erlaubt, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen und von den Bewohnern Kapharnaums bewundern zu lassen. Jesus ist das Vorbild für Paulus, der in der zweiten Lesung sagte: Ich bin allen alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Jesus und Paulus sind Du-Menschen, weil sie in der Beziehung zu Gott und zum Mitmenschen ihre eigene Erfüllung und Größe gefunden haben. Wenn wir das nachahmen, wenn wir versuchen, das auch in unserem Leben zu verwirklichen und von Tag zu Tag ein klein wenig mehr als bisher umzusetzen, dann werden auch wir langsam immer mehr von Ich-Menschen zu Du-Menschen. Dann werden wir Jesus immer ähnlicher, dann kommen wir dem Heil und der echten Freude immer näher. Ja, dann reifen wir dem Himmel, dem Reich der Liebe und des Friedens, entgegen.
Radio Horeb, Sie sind dabei in der Sendung Höre Israel, die Sendung, in der wir Sie auf den kommenden Sonntag vorbereiten. Es ist der 5. Sonntag im Jahreskreis und unser Referent Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln, er wird uns jetzt weiter mit seinen Ausführungen begleiten.
Liebe Hörer, nachdem wir in drei Schritten mit Jesus durch diesen beispielhaften Tag seines öffentlichen Wirkens gegangen sind, lade ich Sie ein, noch einen abschließenden Blick auf dieses Wirken zu werfen. Das letzte Wort Jesu im heutigen Evangelium lautet: Denn dazu bin ich gekommen, gemeint ist zu predigen. Jesus hat dies in Kapharnaum getan, aber er bleibt dort nicht. Obwohl er viele Zuhörer hatte, obwohl sich die ganze Stadt vor der Tür des Hauses, in dem Jesus zu Gast war, vor dem Haus des Petrus versammelt, und obwohl ihn die Menschen am frühen Morgen des nächsten Tages schon wieder suchen, zieht er weiter. Die Arbeit, die er auf Erden verrichtet hat, seine Mission, ist rein menschlich gesehen eine pure Überforderung gewesen. Er sollte die verirrten Schafe des Hauses Israel zurückführen. Eine Aufgabe, die, wie der Theologe Hans Urs von Balthasar bemerkt hat, bei der geistigen und politischen Verfassung des Landes gar nicht zu bewältigen war. Trotzdem setzt Jesus dafür alles ein, seine ganze Kraft. Die benachbarten Dörfer rund um Kapharnaum sind nur der Anfang. Er zieht durch ganz Galiläa, durch Samarien und mehrfach nach Judäa. Jesus ist in ganz Israel unterwegs, auch in der Wüste. Ja, er kommt bis nach Tyrus und Sidon, ins Gebiet des heutigen Libanon. Das, was für ihn, für Christus gilt, das gilt auch für seine Jünger. Damals und heute. Der Auferstandene gibt der jungen Kirche, die aus einigen Dutzend Personen besteht, den Auftrag: Geht in die ganze Welt, lehrt alle Völker, was ich euch gelehrt habe, das Evangelium, und tauft sie. Dieser universale Missionsauftrag ist menschlich gesprochen eine einzige Überforderung. Trotzdem haben sich die Apostel damals aufgemacht und das getan, was ihnen möglich war. Auch wenn das Ganze dieser Aufgabe, die Verkündigung des Glaubens in einer Gesellschaft, die weitgehend entchristlicht ist, zumindest bei uns heute, aber auch in vielen anderen Ländern, auch wenn diese Aufgabe uns heute viel zu groß und zu schwer erscheint, wer sich an Jesus ein Beispiel nimmt, der bleibt nicht resigniert oder zaudernd zu Hause, sondern der wird das versuchen, was er kann, und zwar mit ganzer Kraft und ganzem Einsatz, und für den Rest wird Gott dann sorgen. In der zweiten Lesung hören wir, wie der Apostel Paulus beschreibt, dass und wie er dem Beispiel Jesu gefolgt ist. Er kann sagen: Ich habe mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Paulus hat von Christus persönlich den Auftrag erhalten, das Evangelium zu verkünden. Das ist seine Pflicht, sein Zwang, wie er es ausdrückt. Das bedeutet, die Mission, zu der Paulus sich gesendet weiß, ist nicht eine fixe Idee des Apostels, sondern seine Verkündigung ist Ausdruck eines Gehorsams, seiner freien Annahme der Sendung, die ihn dann dazu drängt, alle Kräfte einzusetzen. Er kann, um Gott seinen freien Gehorsam zu zeigen, auf den wohlverdienten irdischen Lohn durchaus verzichten. Paulus sagt einmal, dass der, der das Evangelium verkündet, auch das Recht hat, von dieser Tätigkeit zu leben, dass also die Christen für den materiellen Unterhalt des Apostels sorgen sollen. Aber er selbst hat sich seinen Lebensunterhalt meistens selbst verdient, indem er das erlernte Handwerk des Zeltmachers ausgeübt hat. Nur von den Christen in Philippi, die ihm besonders lieb und vertraut waren, hat er materielle Unterstützung auch für sich selbst und nicht nur für andere angenommen. Aber dieser Verzicht auf den zustehenden irdischen Lohn entbindet den Apostel nicht von der strengen Pflicht, sich selbst für die angenommene und übertragene Aufgabe einzusetzen. Und Paulus setzt sich ein, sozusagen mit Haut und Haaren. Er ist bereit, für die Erfüllung seines Auftrags ins Gefängnis zu gehen, gesteinigt zu werden, Schiffbruch zu erleiden und schließlich zum Tod verurteilt und in Rom enthauptet zu werden. Der Apostel ist sich seiner Autorität als von Christus Gesandter bewusst. Das zeigen viele Stellen seiner Briefe. Aber zugleich spricht er nicht von oben herab. Paulus spielt sich nicht auf als Herr über den Glauben seiner Brüder und Schwestern, sondern er dient ihnen. Er wird zum Sklaven, wie er sagt, der den anderen dient. In den Versen, die in der zweiten Lesung des Sonntags ausgelassen sind, weist Paulus darauf hin, dass er sich ganz in die Perspektive der Juden seiner Zeit eingelassen hat, dass er sich in ihre Mentalität versetzt hat, um ihnen den Messias Jesus möglichst verständlich, glaubwürdig, annehmbar zu verkünden. Wenn Paulus zu jüdischen Hörern spricht, dann knüpft er an die Worte aus der Heiligen Schrift an, die seinem Publikum bekannt sind. Aus seinen Briefen können wir erkennen, dass er in der Art und Weise der typisch pharisäischen Schrifterklärung sehr bewandert war. Er macht immer wieder Gebrauch davon. Bei anderer Gelegenheit hat sich Paulus zum Diener, zum Sklaven der Heiden gemacht, um ihnen den Erlöser und Heiland nahezubringen. Wenn er etwa auf dem Areopag in Athen predigt und an die Erfahrungen der Griechen dort anknüpft, dann argumentiert er nicht mit Zitaten aus den Schriften des Alten Bundes, sondern mit philosophischen Gedanken, die seinen Hörern vertraut sind. Auch den Schwachen, wie Paulus sie nennt, also den weniger Einsichtigen, den ewig Zögernden und Wankelmütigen, hat er sich angeglichen, sich auf ihre Ebene begeben, obwohl er selbst ein im Glauben durchaus starker ist. Paulus hat offen seine Schwachpunkte benannt, etwa, dass er früher die Lehre Christi und die Jünger Jesu mit hasserfülltem Eifer verfolgt hat. So kann Paulus sagen: Allen bin ich alles geworden, niemanden schließt er aus seinem Bemühen, ihn Christus näher zu bringen, aus. Liebe Hörer, das Beispiel des Apostels Paulus ist für uns wichtig. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es menschlich gesehen unmöglich erscheint, viele andere Menschen oder gar alle anderen für Christus zu gewinnen. Und doch stehen auch wir unter dem Auftrag als getaufte Christen, und erst recht, wenn wir gefirmt sind, geht zu allen Menschen und macht sie alle zu meinen Jüngern. Oft denken wir wahrscheinlich, das ist doch gar nicht möglich. So oft habe ich es schon probiert, in meiner eigenen Familie, im Freundeskreis, in der Schule, am Arbeitsplatz und sonst. Und doch, die geringen Möglichkeiten unserer eigenen Kräfte, die so oft erfahrenen Misserfolge und die nach menschlichen Maßstäben scheinbare Unmöglichkeit, all dies ist keine Entschuldigung, dass wir aufgeben oder ausweichen. Dabei meine ich nicht, dass wir jeden Tag auf einen öffentlichen Platz gehen und dort fromme Reden halten sollten. Jesus und auch Paulus zeigen uns erst das Gebet. Jesus betet am frühen Morgen vor der nächsten Tätigkeit oder auch ganze Nächte hindurch, gerade dann, bevor er besondere Zeichen setzt. Und auch Paulus hat immer wieder Kraft geschöpft für sein Tun aus dem Gebet. Erst das Gebet, gerade auch für diejenigen, zu denen wir gesandt sind, denen wir an diesem Tag begegnen werden. Es ist wichtig, dass wir nicht nur für unsere persönlichen Anliegen beten, sondern auch immer diese Menschen, zu denen wir gesandt sind, im Blick haben und vor Christus tragen in unserem Herzen im Gebet. Und dann zweitens Taten der Liebe. Jesus ging und heilt die Menschen, indem er sich ihnen persönlich zuwendet. Obwohl Jesus einerseits viel zu wenig Zeit hatte für seine große Mission, wandte er sich doch immer wieder auch den Einzelnen zu. Und er nahm sich Zeit für ganz persönliche Gespräche, etwa mit Nikodemus oder der Frau am Jakobsbrunnen. Papst Franziskus ruft uns in Evangelii Gaudium und auch sonst immer wieder auf, dass wir die Freude des Evangeliums verkünden, zuerst mit Taten und dann auch, wenn nötig, mit Worten. Liebe Hörer, dieses Nicht-Resignieren, dieses Nie-Aufgeben im Eifer, Menschen Jesus näher zu bringen, von dem wir vorhin gesprochen haben, das kann durchaus mühsam sein. In der ersten Lesung spricht Job vom Kriegsdienst, als den er das Leben und zumal das Leben eines gottesfürchtigen Menschen erfährt. Der Mensch ist jemand, der nach Schatten lechzt, wie Job sagt. Er ist ein Tagelöhner, der die Mühe des Alltags deutlich spürt. Das gilt für jedes menschliche Leben, auch für das Leben eines Christen. Die Unrast, von der Job spricht, ist im Neuen Bund zum unzähmbaren Eifer geworden, für Gott und sein Reich zu arbeiten. Diese Arbeit kann äußerlich oder innerlich, geistlich, eben durch das Gebet geschehen. Denn gerade auch das Gebet ist Einsatz des Christen für die Welt, ebenso fruchtbar wie äußere Aktion, ja, das Gebet ist fruchtbarer als bloße äußere Geschäftigkeit. Das sollten auch gerade jene Menschen beherzigen, die vielleicht zu Recht sagen, äußere Tätigkeiten, äußere Leistungen für das Reich Gottes sind mir gar nicht mehr möglich, weil ich krank bin, weil ich in meinen Möglichkeiten einfach zu sehr eingeschränkt bin. Aber auch diese Menschen können, wie viele Heilige es uns zeigen, sehr segensreich, sehr fruchtbar wirken für das Reich Gottes, dass jeder von uns entdeckt und dann voller Freude diesen heiligen Eifer zeigt. Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich auch mir selbst für die kommenden Tage.
Ganz herzlichen Dank, Herr Regens-Hofmann, für Ihre Ausführungen zu den verschiedenen biblischen Texten für den kommenden Sonntag. Auch danke für die Ermutigung. Sie haben uns auch daran erinnert an unseren großen Auftrag, den wir, ja, jeder getaufte Christ hat, dass wir nicht resignieren und zaudernd zu Hause bleiben, haben Sie gesprochen, sondern dass wir wirklich versuchen, jeder dort, wo er kann und was er kann, mit ganzer Kraft und ganzem Einsatz, und für den Rest wird dann Gott sorgen. In dem Zusammenhang ist mir auch eine Begebenheit mit Mutter Teresa eingefallen, die Frage eines Reporters, warum sie ihren langen Arbeitstag denn jeden Morgen noch um die Messfeier und die Anbetung verlängere. So früh aufzustehen sei doch unmenschlich, wenn man noch so spät bis in die Nacht arbeite. Und sie hat dann geantwortet, dass sie den langen Tag ohne die Morgenstunden im Gebet gar nicht bestehen könnte. Ich glaube, auch für uns einfach auch eine Ermutigung, immer wieder neu ins Gebet zu gehen. Ich darf Sie jetzt am Ende dieser Sendung, Herr Regens-Hofmann, noch bitten um Ihren priesterlichen Segen, mit dem wir auch gestärkt werden und auch gesendet werden in unseren Alltag, in unsere Verkündigungsarbeit.
Sehr gern. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josef, der heiligen Apostel Petrus und Paulus und aller Engel und Heiligen, segne, erleuchte und begleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Möglichkeit, natürlich wie immer diese Sendung noch einmal nachzuhören. Entweder zeitunabhängig besuchen Sie unsere Homepage www.horeb.org und dort unter der Sendung Höre Israel können Sie sich einen Podcast herunterladen oder Sie bestellen sich eine CD, vielleicht auch zum Weiterschenken. Dann rufen Sie unter CD-Dienst an unter der Nummer 083 28 921 120. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen ganz gesegneten Sonntag. Gott behüte Sie, machen Sie es gut. Ihre Claudia Silberhorn.